Deutschlandfunk Nova 100.
Eine Frau ohne Kinder ist ein Baum ohne Zweige. Ich weiß nicht, wann genau ich diesen Satz das erste Mal gelesen habe, es war bei Facebook. Ich habe damals noch nicht in Berlin gewohnt, das muss also vor 2012 gewesen sein und ich war definitiv nicht älter als 30. Die Person, die diesen Satz damals unter einen Beitrag, ich glaube, über künstliche Befruchtung geschrieben hat, und ja, männlich war, ganz klar männlich, die hat gemeint, sie würde ein Sprichwort zitieren. Ein Sprichwort von einem weisen Unbekannten aus China oder so. Eine Frau ohne Kinder ist ein Baum ohne Zweige. Ich dachte nur so, spinnt der? Ja, und heute, Jahre später, kurz nach meinem 36. Geburtstag, also ich bin jetzt echt erwachsen, regt mich dieser Vergleich von Frauen und Bäumen immer noch auf. Das hat mehrere Gründe. Erstens, weil es kein chinesisches Sprichwort ist. Also ein gar nicht mal so unbekannter deutscher Intellektueller hat diesen Satz aufgeschrieben, das habe ich im Internet gelesen. Der heißt Ernst Moritz Arndt. Dichter, Historiker, Freiheitskämpfer, nach dem wurden eine Menge Schulen benannt, Straßen in ganz Deutschland und sogar auch Kirchen. Arndt wird für sein Werk gelobt. Er wird kritisiert für seine antisemitischen Äußerungen, die damals zeitgemäß waren und heute von Historikern, ja, also die streiten sich darüber, ob man das heute gut finden darf oder nicht und ob Universitäten nach Ernst Moritz Arndt benannt werden dürfen oder nicht. Jedenfalls bin ich dann im Internet fündig geworden und in einer von Arndts philosophischen Schriften steht dieser Satz, und zwar in Fragmente der Menschenbildung, erster Teil, von 1805. Was der Himmel ohne Sterne, der Baum ohne Blüten ist, das ist das Weib ohne Kinder. Also im Klartext, nichts wert. Der zweite Grund ist, dass 200 Jahre offensichtlich nicht gereicht haben, sich von dem Gedanken zu verabschieden, jede Frau habe eine naturgegebene Gebärpflicht. Andernfalls sei sie zu bedauern oder zu verachten. Ja, und drittens ist übel. Drittens ist mein größtes Problem. Wegen drittens sitze ich hier und heule schon seit Wochen durch. Und drittens tut weh. Weil ich mich frage, bin ich so ein Baum ohne Blüten? Hat Ernst Moritz Arndt recht? Und passt das Bild noch? 200 Jahre alt. Ich habe kein Kind. Ich habe eine Gebärmutter und ich habe auch Sex. Als ich 30 war, hatte ich nicht ganz so viel Sex, weil ich damals keinen Freund hatte, aber daran hat's nicht gelegen. Ich finde, es gehören immer zwei dazu, also zu Kind kriegen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich dieses Bedürfnis, mich fortzupflanzen, nicht hatte. Bis jetzt. Jetzt habe ich Christoph. Und der lässt mir keine Wahl. Ja, Christoph spielt Punk-Songs, die so alt sind wie ich, auf der Gitarre meines Vaters. Für mich. Im Schlafanzug.
Frei sein, besoffen sein, Terror muss dabei sein.
Und Christoph isst alles, was ich koche. Auch das, was mir misslingt. Und dann sagt er, kauend natürlich, geht. Christoph repariert mein Fahrrad. Und das im Schlaf. Also der kann das blind. Christoph ist auch ungemein belesen. Hat sehr viele Bücher, genauso wie ich. Und er ist angenehm kauzig. Er ist nicht so normal, nicht so nett. Er verzeiht mir, dass ich oft nicht richtig zuhören kann, weil ich schon wieder an irgendetwas anderes denke. Und das kommt oft vor. Und wenn ich den Kopf verliere, dann bleibt Christoph ruhig.
Und haben die Bullen mich am Kragen? Dann kotze ich in ihren Streifenwagen.
Ich wusste das natürlich alles noch nicht, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Aber ich wusste, der ist es. Und ich dachte, nie wieder ohne. Ja, und ich sehe uns vor mir, wie das anfängt. Also, ich bin 32, krass glücklich. Und nichts schmälert das. Also weder die 11 Jahre Altersunterschied zwischen Christoph und mir, noch die eine Stunde Reisezeit, in der gleichen Stadt, zwischen unseren Wohnungen und auch nicht die Existenz von Christophs Sohn, damals 4 Jahre alt. Ja, nie wieder ohne. Wir sind dann keine 3 Monate zusammen und alles kippt. Das war in meiner Küche. Und wir haben uns üble Kindernamen ausgedacht, was wir oft gemacht haben bis dahin. Haben Namen erfunden, mit denen man Kinder besonders doll quälen kann, wenn man sie so nennt. Auch richtige Kunstnamen. Quisambe Nu Trölp ist Christophs Lieblingsname. Ich habe mir Kleberleck Lenin ausgedacht oder Jens Gordon ohne Bindestrich und dann Gummi als Zunahme. Naja, also wir haben gelacht, richtig doll. Und es war schön. Aber dann hat Christoph plötzlich nicht mehr gelacht. Er hat mich nur angeguckt und dann hat er gesagt, Madame, wenn du Kinder willst, bin ich der Falsche. Ja, und deswegen haben wir uns dann 3,5 Jahre später wieder getroffen. Wieder in meiner Küche. Nur, dass dieses Mal ein Mikrofon dabei stand. Und dann haben wir Kaffee gemacht und Frühstück. So voll, so ehepaarmäßig. Und das war eigentlich wie immer, wenn wir die Tage zusammen verbringen. Also in einer von unseren beiden Wohnungen. Wir wohnen nach wie vor getrennt. Und wir haben uns deswegen getroffen, weil wir nochmal richtig reden wollten. Und zwar richtig, richtig. Ja,
ja, das läuft schon.
Ja. Ohne Vorwürfe, ohne Augenrollen, ohne dieses Männerseufzen. Sachlich und liebevoll. Und am besten wäre es, wir reden, ich mache einen Haken drunter und gut ist.
Erinnerst du dich daran, wann wir das erste Mal wirklich ernsthaft darüber gesprochen haben? Weißt du noch, wann das war und wie?
Naja, wenn du gesagt hast, wenn ich mal Kinder habe, dann habe ich im Kopf immer 3 Punkte und den Nachsatz, dann wird das mit jemand anderem als mir sein, ergänzt, weil mir klar war, dass ich keine mehr möchte. Also es hat diese vollständig hypothetische und in einer anderen Welt stattfindende Ebene nie verlassen. Das Gescherze über Kindernamen, es gibt da durchaus, also die humoristische Komponente überwiegt da gegenüber der Realität für mich.
Aber es ist, seitdem wir so ernsthaft darüber sprechen, seitdem das Thema in unserer Beziehung ist, also die 2 unterschiedlichen Haltungen, geht das unbefangene Humoristische nicht mehr, finde ich.
Das ergibt sich ja auch nicht immer. Also für mich reicht schon als Trigger jemand, der sein Kind eben Sherlock Amadeus nennt oder so.
Ja, aber es geht doch darum, dass diese Leichtigkeit weg ist, seitdem klar ist, dass es ein Problem ist.
Ja, nicht bei mir, weil ich ja von vornherein in dem Bewusstsein gesprochen habe, dass das alles nur vollständige Theorie ist, Fiktion.
Aber meine Frage war doch,
fiktionale Namen.
Ja, in deinem Kopf, aber die Frage war doch, ob du dich noch daran erinnerst.
Ich kann mich daran erinnern.
Als wir wirklich ernsthaft gesprochen haben.
Ja, da saßen wir hier an dieser selben Stelle und dann habe ich dir einfach dargelegt, wie ich die Sache sehe. Und ich weiß noch, dass du ziemlich konsterniert warst danach.
Das stimmt. Ich war total sauer auf Christoph. Ich habe mich Koffer packen sehen, aus der Stadt fliehen, alles zurücklassen und dann irgendwann mit 40 Katzen sterben sehen.
Weil ich nämlich bis dahin dachte, alles ist noch möglich in meinem Leben. Und im Idealfall natürlich mit dem perfekten Mann. Ich habe es vorher noch nie richtig bedacht. Und in dem Moment war mir klar, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr bedenken, weil es ist alles schon geregelt. Und deswegen war ich so konsterniert. Du hast etwas für mich festgelegt.
Ja, so war das. Ich habe mich total gedemütigt gefühlt in dem Moment. Ich führe eine Beziehung, in der eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Entscheidung überhaupt ohne mich getroffen wird. Und die Person, die mir am allernächsten ist, sagt, friss diese Entscheidung, Lydia, oder stirb. Wenn ich die Beziehung will, muss ich meinen Wunsch begraben. Das Problem ist, dass ich mir nicht mal sicher war und mir bis heute nicht sicher bin, ob ich diesen Wunsch überhaupt habe. Das fühlt sich an, als hätte ich irgendwie mich selbst überholt oder mich selbst zurückgelassen. Und das ausgerechnet noch für einen Mann. Das ist ein Scheißgefühl. Bevor ich das überhaupt fressen kann, was mir Christoph hinwirft, oder dann doch lieber sterbe, weil ich ihn verlassen muss, muss ich wissen, ob ich ein Kind haben will. Und dann muss ich wissen, wie doll. Und das muss ich am besten sofort wissen. Aber das ist total kompliziert. Für mich. Für Christoph? Natürlich nicht.
Nee, ich habe etwas für mich festgelegt und dir die Möglichkeit gegeben, dich dazu zu verhalten. Du hättest ja sagen können, okay, mir ist die zumindest theoretische Möglichkeit, ein Kind zu haben, so wichtig, dass ich sie über unsere Beziehung stelle, deswegen muss ich mich von dir trennen.
Aber da waren wir doch schon 3 Monate zusammen oder so. Das kommt doch dann ein bisschen zu spät eigentlich.
Ja, schon 3 Monate. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich es nicht
im Bereich... Nee, war nicht so konkret. In den Gesprächen, auch als wir uns kennengelernt haben, da war nie irgendwo auch in unseren Nachrichten, die wir geschrieben haben.
Ich habe es vielleicht nicht mit der Härte und Vehemenz gesagt, mit der ich es dann irgendwann für geboten hielt.
Ja, aber das ist halt gefährlich, ne? Du bist ja nicht mit
einer. Ich habe aber auch keine Hoffnung genährt.
Mit einem Stuhl zusammen. Nee, das stimmt. Keine Hoffnung, gar nicht.
Christoph ist einer, der weiß, was er will und der weiß auch, was er nicht will. Und das schätze ich an ihm. Ich bin da komplett anders. Ich kann das nicht, mich so knapp und klar äußern, wie man jetzt auch gerade unschwer erkennen kann. Ich lasse mich genauso schnell begeistern für etwas, wie ich mich auch verunsichern lasse von etwas. Weil ich immer mehrere Wege sehe. Und dann renne ich kopflos hin und her, wohin gehe ich, welchen Weg nehme ich und dann rechne ich gegen und dann wäge ich ab und vielleicht dort und da ist aber dunkel und gruselig und dann heule ich rum. Ja, und in solchen Situationen rufe ich dann fast immer, eigentlich immer, Andrea an. Andrea ist 5 Jahre älter als ich. Sie hat mir übrigens aufgetragen zu sagen, dass sie immer noch unfassbar gut aussieht. Sie ist Mutter eines 9 Jahre alten Sohnes. Sie ist voll berufstätig und derzeit alleinerziehend, also straffes Programm. Ich wette aber, Andrea kann im Notfall alles. Wirklich, ich traue ihr alles zu, auch Brummi fahren und das in High Heels. Ihr Humor ist sehr speziell, tiefschwarz. Aber das, was in ihr drin ist, das ist knallbunt. Und diesen Kontrast liebe ich. Andrea jammert nie und sie lobt auch nicht aus Gefälligkeit. Also, wenn du eine Meinung von ihr willst, dann musst du sie aushalten. Und wenn sie dich tröstet, dann macht sie das mit einem Grinsen und das sagt gleichzeitig, ey, Alte, stell dich nicht so an. Und auch, na komm her. Und Andrea war natürlich die Erste, der ich von Christophs Offenbarung erzählt habe. Am Telefon, sie wohnt in einer anderen Stadt. Ja, sie kann sich nicht mehr so gut daran erinnern, an das Telefonat. Ich mich schon, als wäre es gestern gewesen, wie man das so sagt. Ich wollte damals eigentlich nur eins. Ich wollte unbedingt, dass sie sagt, alles gut, Lydia. Hat sie aber nicht. Wir haben uns dann wieder getroffen, also wir haben uns viele Male getroffen, aber speziell zu dem Thema dann in Andreas Wohnzimmer und ihr Sohn hat schon geschlafen. Wir haben Weinflaschen aufgemacht, Roséwein und ich habe dann das Mikrofon aufgebaut und ich war sehr aufgeregt. Noch viel mehr als bei dem Gespräch mit Christoph.
Und ich weiß noch, als wir damals telefoniert haben, dass wir eine Weile gesprochen hatten. Ich glaube, du hast auch über Freisprechanlage im Auto und ich hatte dich über Kopfhörer bei mir drin und dann stand ich im Wohnzimmerfenster. Und dann habe ich mich irgendwann beruhigt und ich erinnere mich daran und ich behaupte das ja auch heute immer noch. Wenn ich Kinder gewollt hätte, hätte ich ja längst welche. Ich hatte ja die Gelegenheit. Und da merke ich so, dass ich, dass das ein schwieriger Satz ist. So. Weil den habe ich auch zu dir damals am Telefon gesagt und hast du gesagt, Lydia, lass dir das nicht einreden. Und es war ein Problem. Besser wäre gewesen für mich, dass du gesagt hättest, ja, genau, stimmt, Lydia, du brauchst kein Kind. Trifft sich gut, so. Das hast du nicht gemacht.
Aber selbst wenn es kindliche Naivität war, ich habe dich kennengelernt und du hast zu mir gesagt, irgendwie so bis da und dahin will ich so und so viele Kinder haben.
Ich wollte 3. Aber nur, weil ich mit 2 Brüdern aufgewachsen bin. Weil für mich die Konstellation 3 Kinder, also die Bande gegen die Eltern, war für mich die perfekte Familienkonstellation, der Verbund. Ne?
Aber was heißt denn hier nur?
Und bevor ich Christoph kennengelernt habe, waren Kinder für mich total unkonkret. Also das heißt nichts, dass ich mit denen nichts anfangen kann, gar nicht. Ich bin total gern mit Kindern zusammen, privat und auch beruflich. Also ich habe Freundinnen mit Kindern und ich habe auch schon für Kinder gearbeitet. Und die meisten dieser Kinder mögen mich. Und ich vermute mal, dass es an meinem Talent für wirklich krasse Grimassen liegt. Aber auch vielleicht daran, dass ich Kinder im Beisein ihrer Eltern einfach ermuntere, Dinge zu tun, die man sonst nicht tut. Also wir reden auch über Fürze und sowas. Und ich benutze auch das Wort Kacke. Also ich weiß aber auch, dass das natürlich nicht reicht. Also nur weil ich mit Kindern über Kacke reden kann, heißt das nicht, dass ich die gut erziehen kann. Und wenn ich dann doch mal gefragt wurde, Mensch, Lüdi, du kannst doch so gut mit Kindern, warum du nicht und so, Dann wusste ich immer, was ich sagen musste. Ich habe dann immer gesagt, du, ich bin ausgelastet. Ich war auch immer ausgelastet. Zuerst mit dem Studium, heute mit meiner Arbeit als Freischaffende. Ich arbeite immer und nie. Und dann habe ich Freunde. Ich fahre auch gern mal weg. Und da ich auch bei Reisen nicht besonders gut im Plan bin, das heißt, wenn ich nur für mich alleine eine Reise plane, ist das viel besser. Also für eine Familie, oh Gott. Kann auch wirklich tagelang mal ganz allein sein. Das ist toll. Ich brauche Zeit für mich. Und bis heute gab es keine Notwendigkeit für eine Familienplanung. Ich hatte alles. Ich hatte aber immer das Gefühl, ich habe noch Zeit. Und damit hatte ich die perfekte Ausrede später. Und dann kam Christoph. Und mit dem kann ich mir tatsächlich zum ersten Mal vorstellen. Aber der will nicht.
Ich wusste damals nicht das, was ich heute weiß. Oder ich habe die Welt vielleicht auch anders gesehen als heute. Anders kann ich es nicht sagen. Die Begleiterscheinungen des Elternwerdens waren mir nicht bewusst. Wie hätte ich sie auch kennen sollen? Und die Stärke des Einschlags in eine bis dato funktionierende Beziehung, die so ein Kind darstellt, die Art, wie das eine Beziehung auch angreift, bis es dann sie auch zerstört hat, das war mir absolut nicht klar. Ich war leichtfertig und ich war in einer Beziehungssituation, in der ich gedacht habe, ja, ach, das schaffen wir schon, denn wir sind jung und stark und wir haben eine Menge Zukunft noch vor uns. Und es hat tatsächlich dann nur 3 Jahre gedauert, bis die Beziehung komplett am Ende war und ich möchte das nicht nochmal erleben.
Und das ist Christophs Geschichte. Und er liebt seinen Sohn abgöttisch und er würde ihn nie wieder hergeben. Und er bereut, was es das angeht, nichts. Aber nochmal, das Ganze nochmal, das will er nicht. Und ich glaube, das, was er damals vielleicht zu wenig hatte, das hat er jetzt zu viel. Nämlich Bedenken bis zum Mond. Und ich verstehe das, die habe ich auch. Er sieht die Gefahr in dem Versuch, eine Familie zu gründen. Ich sehe aber eher die Gefahr bei mir selbst, dass ich mich kaputt grübel, also ich tue es ja schon, dass ich das auch nicht packe. Was es das angeht, kann ich ja eigentlich von Glück reden, dass Christoph kein Kind will, dass er mit mir das Risiko nicht eingeht, weil mir dann nichts passieren kann. Also da kann überhaupt nichts schiefgehen. Ich kann Muttersein nicht verkorksen. Ich bin extrem streng erzogen worden, ich durfte nichts. Mein Kind wird mich auch nicht je zornig erleben, ungerecht oder egozentrisch, das bin ich nämlich oft. Und das Kind, würde dann auch nicht mitkriegen, dass ich überhaupt nicht gut planen kann, dass ich mich immer verzettle. Und entweder komme ich Stunden zu früh, aus Sicherheit, oder ich komme zu spät, eins von beiden, dass ich punktgenau komme. Ich glaube, nicht möglich. Und somit muss das Kind auch niemals auf mich warten. Naja. Ich frage mich schon, wie so ein Wurm mit all meinen Defiziten klarkommen kann. Ich habe wirklich immer von einer Familie geträumt.
Ich weiß.
Ich sehe mich aber nicht als Mutter. Das ist ganz komisch. Ich sehe mich als Teil einer Familie, aber ich sehe mich nicht als treu sorgende Mutter.
Also der emotionale Teil von dir stellt sich das seit 1000 Ewigkeiten vor.
Ja.
Und du betrachtest Muttersein als etwas tatsächlich zutiefst Rationales, was etwas mit Verantwortung zu tun hat, die nicht emotional ist, sondern wirklich
sorgen, versorgen, kümmern, ja. Da sein, Geld haben.
Und Platz deswegen haben. Wundert es mich nicht, dass du dich da nicht als Mutter siehst.
Ich Wobei bin im der Minus, emotional- seit Jahren bin ich im Minus. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das machen sollte.
Aber der emotionale Teil ist der wichtigere.
Das sagt Andrea ausgerechnet zu mir, ja. Ich fühle ja immer alles. Und dann agiere ich erst. Ich habe das Gefühl, dass ich nur fühle und nie richtig entscheide. Und warum kann ich in dieser Sache dann nicht auch mal so sein? Also nicht so abwägend und plötzlich so rational, sondern einfach nur fühlend.
Wirklich, es fiel mir nicht schwer. Ich habe meinen Kontostand gesehen und meine psychische Verfassung, also die Zweifel daran, Jahr für Jahr, Tag für Tag, für so einen Wurm da zu sein, weißt du, und alles sprach dagegen und es war alles logische Gründe und für mich völlig okay. Und dann der nächste Schritt, ich habe gerade nicht den Partner, also ich muss schon merken, den halte ich ein paar Jahrzehnte irgendwie aus. Diese Grundeinstellung muss da sein. Und die habe ich mit Christoph und
Aber hör doch bitte auf, dir diesen anderen ganz Quatsch einzureden, Lydia. Ich kann dir gar nicht sagen, wie alt ein Kind erstmal überhaupt sein muss, um ein eigenes Zimmer zu brauchen, immer rein theoretisch. Dann, wie viele Mütter kennst du? Alleine ich habe irgendwie den ganzen Keller voll mit Kinderbett, Wickelkommode. Ich kann dir sofort einen Kinderwagen hinstellen und ich glaube, obwohl ich schon einmal auf dem Flohmarkt war und ganz viele Sachen verschenkt habe, habe ich, glaube ich, irgendwie von der Erstausstattung bis jetzt eben zu den Klamotten für einen Neunjährigen, wäre natürlich cool, wenn du einen Jungen kriegst, mal grundsätzlich alles da in, glaube ich, mittlerweile, weiß ich nicht, 12 Kartons oder so. Und mal ganz ehrlich, deine Eltern haben 3 Kinder und noch nicht ein Enkelkind. Was glaubst du, wie die dich überschütten würden mit irgendwelchem Zeug irgendwie? Mir geht es auch gar nicht darum, dir das jetzt einzureden und dir es warm zu reden. Mir geht es einfach darum, schaff dir nicht selbst immer diese seltsamen Excel-Tabellen-Argumente.
Scheiße, du hast recht.
Scheiße, ja. Andrea hat recht. Da stehe ich jetzt und ich stehe irgendwo zwischen der Liebe meines Lebens, zwischen meinen Zweifeln, zwischen den vielen Excel-Tabellen-Argumenten und zwischen dem diffusen Gefühl für ein Kind, das nicht da ist, das aber da sein könnte. Ich frage mich natürlich, geht es anderen Frauen eigentlich auch so beschissen? Ich lese jeden Artikel, den ich finden kann zum Thema. Ich durchforste die Mediatheken nach Dokumentationen und Porträts, in denen Frauen allen Alters erzählen, warum sie keine Kinder haben. Ich habe auch eine Menge Bücher gelesen. Ein Buch hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein Sachbuch von Sarah Diehl, das heißt Die Uhr, die nicht tickt, Kinderlos glücklich, eine Streitschrift. Alle Frauen, die sie interviewt hat für ihre Recherche, wussten, dass sie keine Kinder haben werden oder wollen. Ich bin dem Buch nach eine sogenannte Spätentscheiderin, wird auch Aufschieberin genannt. Und ich finde das eigentlich ganz tröstlich, also dass es dafür Begriffe gibt. Also Frühentscheider wissen schon in ihren 20ern, warum sie keine Kinder haben wollen. Und Spätentscheider nehmen Kinder zwar als Option wahr, aber nicht als Priorität. Einige der Frauen haben trotz ihrer Entscheidung bis zum Schluss gezweifelt an ihrer Entscheidung. Und zwar bis dahin, wo es nicht mehr ging, nämlich rein biologisch. Andrea sagt, ich wäre eine gute Mutter. Christoph sagt, ich wäre, weil er mich gut kennt, überfordert. Ich sage nichts. Und Sarah Diehl sagt, es fehlen Vorbilder. Und das stimmt. Frauen, die ganz selbstbewusst und auch selbstverständlich glücklich ohne Kinder leben.
Ich hätte mit dir einfach gern das besprochen.
Ja, aber das können wir jetzt nicht mehr ungeschehen machen. Also,
deswegen frage ich dich, ja, kannst du damit leben, dass es immer wieder mal schattig wird in meinem Kopf? Deswegen.
Ich meine, ehrlich gesagt wird das bei mir hauptsächlich ein Sehnen nach deinem Klimakterium herbeiführen.
Ach, du bist echt ein Arsch, echt.
Und das ist typisch Christoph, voll Christoph. Das klingt für manche sicher ziemlich grob und auch unfreundlich, aber ich kenne ihn so und ich liebe ihn auch so. Und wäre die Sache nicht so ernst gewesen, ja, dann hätte ich laut losgelacht, dass dieser Mann furztrocken sagt, ich freue mich auf dein Klimakterium. Absurd.
Das ist nicht lustig. Ihr Männer müsstet das mal alles haben, Menstruation und Klimakterium. Versteckt euch denn hinter Fakten. Irgendwelchen... Schafft Fakten. Stimmt gar nicht. Sind auch Frauen schon Ende 50 Mutter geworden.
Ja.
Und die dachten, sie wären auch schon durch die Wechseljahre.
Ich bin mir sicher, dass das nicht auf natürlichem Wege vor sich gegangen ist.
Ist doch egal, aber trotzdem. Weißt du, was das für eine Kackzeit ist?
Ich wünsche dir nicht die Zeit, sondern ich wünsche dir einfach das, was dann passiert.
Du wünschst dir, dass mir denn die Entscheidung nochmal abgenommen wird, nämlich durch die Biologie, anstatt mir dabei zu helfen, es selber mit meinem jetzigen Zustand,
ja, aber wie kann ich dir denn helfen?
Mit Empathie! Mit Mitgefühl!
Und tatsächlich ist Mitgefühl das, was ich immer noch am meisten brauche, wenn es um diese Kindersache geht. Erst vor ein paar Tagen bin ich bei meiner Friseurin gewesen. Also ich habe das nicht angesprochen. Jedenfalls ging es um Neuanfangen. Und da hat sie mir von sich erzählt, sie ist jetzt 32 und krempelt nochmal alles um. Dann sagte sie zu mir so, na Lydia, du bist doch verheiratet, oder? Ich so, nee, wie kommst du denn da drauf? Aber Kinder, ja? Schwieriges Thema. Und als ich ihr dann gesagt habe, dass ich keine haben werde, hat sie etwas sehr, sehr Schönes gesagt. Lydia, ja, man muss ja nicht alles haben, was man will. Hauptsache, du bist cool mit dem, was du hast. Das finde ich ziemlich weise gesprochen. Ich habe nämlich ganz viel. Also ich habe richtig viel in meinem Leben. Und ich entscheide mich definitiv nicht gegen ein Kind. Das kann ich gar nicht. Aber ich weiß, wofür ich mich entscheide. Jetzt, in diesem Augenblick, entscheide ich mich für ein Leben mit Christoph.
Deutschlandfunk Nova 100.